Das ist gut. Ich gebe mir Mühe.
Das ist gut. Guten Morgen zusammen. Schön seid ihr alle da. Habt ihr einen Lieblingsvers in der Bibel? Könnt mal aufstrecken, alle, die einen Lieblingsvers haben. Wirklich so einen Vers? Ah, doch, das ist so ungefähr ein Drittel. Ist gar nicht so einfach, oder? Es gibt so viele Goldnuggets in der Bibel, sich da einen Vers rauszupicken, gar nicht so einfach. Ich habe einen Lieblingsvers, der hat mich sehr, sehr lange begleitet. Und ich möchte euch heute von diesem Vers erzählen. Und er steht im Markus-Evangelium im Kapitel 9. Christina wird uns jetzt dann gleich die Verse 14 bis 29 vorlesen. Ihr könnt euch mal überlegen, welcher dieser Verse wohl mein Lieblingsvers ist. Das ist die Challenge an euch.
Und als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie viel Volk um sie herum versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen diskutierten. Und sogleich kam alles Volk, als sie ihn sah, in großer Erregung herbeigelaufen und begrüßte ihn. Und Jesus fragte sie: Was verhandelt ihr da? Da antwortete ihm einer aus der Menge: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, er hat einen stummen Geist. Und wenn der ihn packt, reißt er ihn zu Boden und er schäumt, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie vermochten es nicht. Jesus aber antwortete ihnen: Du ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen sogleich hin und her, und er fiel zu Boden, wälzte sich und schäumte. Da fragte Jesus den Vater: Wie lange hat er das schon? Der sagte: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer geworfen und ins Wasser, um ihn zu vernichten. Jedoch, wenn du etwas vermagst, so hilf uns und hab Mitleid mit uns. Jesus aber sagte zu ihm: Was soll das heißen, wenn du etwas vermagst? Alles ist möglich dem, der glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus nun sah, dass das Volk zusammenlief, schrie er den unreinen Geist an und sagte zu ihm: Stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus und fahr nie wieder in ihn hinein. Der schrie und zerrte ihn heftig hin und her und fuhr aus. Da lag der Junge da wie tot, sodass alle sagten, er ist gestorben. Jesus aber griff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Dann ging Jesus in ein Haus, und seine Jünger fragten ihn, als sie mit ihm alleine waren: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sagte zu ihnen: Diese Art lässt sich nicht anders austreiben als durchs Gebet.
Danke, Christina. Habt ihr Tipps? Gibt es Vermutungen? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ja, ist, also denke ich mir manchmal auch. Gibt es andere Tipps? Ja? Alles ist möglich dem, der glaubt. Ein sehr, sehr schöner Vers, aber er ist es nicht. Gibt es, ja? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Sehr gut. Aber alle Tipps waren natürlich gleichberechtigt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist dieser Vers 24. Ein Schrei eines Vaters. Es steht wirklich, sogleich schrie der Vater des Kindes. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist der Schrei eines Vaters nach Hilfe für sein Kind. Er ist verzweifelt, er sucht Hilfe. Und diese Geschichte geht uns nahe, weil sie uns viele Details gibt über diese Krankheit des Kindes. Und man könnte jetzt überlegen, was wäre das heute für eine Diagnose? Ist das ist das Epilepsie oder sonst irgendwas? Aber die Geschichte gibt uns viele Details. Einen stummen Geist. Er reißt ihn immer wieder zu Boden. Der Junge schäumt vor dem Mund. Er knirscht mit den Zähnen. Er wird ganz starr. Von Kind an hat er diese Krankheit. Und der Geist wirft ihn immer wieder ins Feuer oder auch ins Wasser, um ihn umzubringen. Also wir bekommen einen tiefen Einblick in diese Leidensgeschichte dieses Kindes und auch die des Vaters, der Familie. Wenn ich hier in die Runde schaue, dann sehe ich unglaublich viele Väter und Mütter. Könnt vielleicht auch noch mal kurz die Hand hochhalten, wer alles Kinder hat. Das sind doch fast alle. Fühlt ihr mit diesem Vater mit? Vielleicht hat euer Kind nicht eine solche Krankheit oder einen solchen Geist, einen stummen Geist. Aber trotzdem spüren wir, oder ihr, ich kann das nicht selber, als ich bin noch kein Vater, aber ich glaube und ich stelle mir das so vor, dass ihr das spüren könnt, diese Not des Vaters. Mein einziger Sohn ist krank, mein Kind. Wir spüren diese Not und die Machtlosigkeit dieses Vaters. Nichts kann seinem Sohn helfen, nicht einmal die Jünger von Jesus. Aber die Hilfe kommt. Sie kommt von einem Berg herunter. Jesus kommt von diesem Berg herunter. Gleich vor diesem Text findet diese Geschichte statt von der Verklärung von Jesus. Auch das eine sehr spannende Geschichte. Jesus geht mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen Berg und Jesus wird da auf irgendeine Art und Weise verwandelt. Er leuchtet strahlend weiß, so dass kein Bleicher oder Färber seine Gewänder weiß bleichen könnte. Und neben Jesus erscheinen Elia und Mose. Zwei Gestalten, die schon hunderte Jahre tot sind eigentlich. Und Gott selbst spricht zu Jakobus, Petrus und Johannes, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Nach dieser himmlischen Szene, so etwas Himmlisches kommt doch darüber. Nach dieser Szene kommt Jesus vom Berg runter und er kommt in dieses Tal voller Leiden, in diese Wirklichkeit, wo einfach nicht alles gut ist, wo nicht alles strahlend weiß ist, wo ein Kind gequält wird Tag für Tag. Auch hier wieder ein Kontrast, ein Riesenkontrast. Und so wendet sich dieser Vater an seine letzte Hoffnung, an Jesus. Und er sagt ihm, doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Es ist ein verzweifelter Ausruf, es ist Hoffnung auf Heilung, und doch ist es Zweifel, ob jetzt etwas anders laufen wird als die letzten Versuchen oder als die bei den letzten Versuchen. Und wir wissen nicht, wie oft dieser Vater schon um Hilfe gebeten hat. Wir wissen nicht, wie viele Menschen er schon aufgesucht hat, wie viele Ärzte, Heiler, Zauberer. Wir wissen es nicht. Wir können es nur erahnen, wenn wir diese Verzweiflung hören. Und obwohl der Junge eigentlich der ist, der krank ist und der leidet, der Hilfe braucht und sie dann am Schluss auch bekommt, so ist es doch dieser Vater, der in dieser Geschichte im Zentrum steht und nicht der Junge. Jesus heilt den Jungen nämlich nicht direkt. Nein, er nutzt diese Situation, um dem Vater eine Glaubenslektion zu geben. Und Jesus sagt, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Jesus lenkt die Anfrage des Vaters auf Heilung, die lenkt er zurück auf ihn und sagt ihm, alle Dinge sind möglich, wenn du Glauben hättest. Jesus verlangt einen Glauben, der sich ausstreckt, so wie eine Hand, die im Bus an die Halteschlaufe greift. Andreas hat uns das letzte Woche so erzählt. Und ich glaube, das Bild passt. Der Vater lässt sich auf diesen Weg ein. Und sogleich schrie der Vater, ich glaube. Aber er ist auch ehrlich. Und er sieht, wie schwach sein Glaube noch ist. Und so fügt er noch hinzu, hilf meinem Unglauben. Er klammert sich an diese Halteschlaufe im Bus. Trotz all den Zweifeln, trotz den Fragen, trotz der Hoffnung, die immer kleiner wird, weil bei den letzten Versuchen nichts funktioniert hat. Und das macht diesen Vers für mich so stark. Als ich diesen Vers entdeckte, fühlte ich mich genauso. Ich wollte glauben, unbedingt, aber ich konnte es nicht immer. Ich hatte Glauben, aber ich hatte gleichzeitig auch Unglauben. Dieser Vers hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich mich dafür entschieden hatte, diesen Schritt zu gehen, mich an diese Halteschlaufe festzuklammern oder mich zumindest nach ihr auszustrecken. Und das, obwohl ich noch offene Fragen hatte und obwohl ich meinen Glauben oft für zu klein hielt. Vielleicht seid ihr heute an einem Punkt in eurem Leben, an dem ihr keine Probleme mehr mit Zweifeln habt. Vielleicht habt ihr auch gelernt, damit umzugehen und es stört euch gar nicht mehr. Vielleicht geht es euch aber auch wie diesem Vater, der noch offene Fragen hat, der noch nicht in allem sicher ist. Als Jugendarbeiter hier in der Thomaskirche habe ich erfahren, dass die meisten Jugendlichen irgendwann an diesen Punkt kommen, an dem sie sich fragen müssen, was glaube ich eigentlich? Und auch Erwachsene können an diesen Punkt kommen. Und was ich auch erlebt hatte, ist, dass dieser Prozess, das Suchen und Herausfinden, nicht nur für die Jugendlichen schwierig ist, sondern oft genauso für ihre Eltern. Und vielleicht könnt ihr da das nachvollziehen, das mitfühlen. Es ist verständlich, weil euch ist es ja wichtig, dass eure Kinder auch eine Beziehung zu Jesus aufbauen können. Und so leiden manchmal die Eltern fast mehr als ihre Kinder. Jugendliche auf diesem Weg zu begleiten, das braucht Geduld, unglaublich viel Geduld. Vielleicht interessieren sie sich eine Weile gar nicht mehr für die Kirche oder den Glauben. Vielleicht drehen sie sich komplett ab vom Glauben, gehen weg. Die Jugendlichen leben heute in einem Umfeld, in dem es nicht mehr normal ist, in die Kirche zu gehen. Es ist nicht mehr üblich, an einen Gott zu glauben. Wenn ich meinen Kollegen erzähle, dass ich in einer Kirche arbeite, dann ist die erste Reaktion eigentlich nie negativ, aber sie ist immer erstaunt. So, gar nicht gewusst, dass das gibt. Sogar letzte Woche im Skilager, ich durfte mit Fabian in ein Skilager gehen, in eine 5. Klasse, und sogar die haben so verwundert reagiert, als ich gesagt habe, ich mache Jugendarbeit in einer Kirche. Zuerst so, was ist Jugendarbeit? Ja, ich mache Jugendprogramme. Und dann hat einer zu mir gesagt, wieso gehst du nicht einfach bei einem Jugendtreff schaffen? So, wieso arbeitest du in der Kirche? Und ich fand diese Frage eigentlich noch gut. In dieser Situation befinden sich eure Jugendlichen, eure Kinder, vielleicht auch erst in der Zukunft, wenn sie noch etwas kleiner sind. Und es ist wichtig für ihre Entwicklung, im Glauben, dass sie sich diese Fragen stellen. Das habe ich zumindest so erlebt. Deshalb haben wir im Snowcamp für die Teenies, haben wir uns genau mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Wir hatten drei Abende, an denen einmal ich, einmal Irias und einmal Dominik Herren. Da haben wir von unserem Glaubensweg erzählt und was wir so erlebt hatten, wieso wir eigentlich heute noch glauben. Und wir haben den Jugendlichen drei Fragen, so jeweils eine Frage mitgegeben und ihnen Zeit gegeben, so eine Viertelstunde, um sich Gedanken darüber zu machen und ihre Gedanken aufzuschreiben. Die erste Frage war, was glaubst du? Und zwar, was glaubst du wirklich? Nicht, was würdest du sagen, wenn du jetzt bei der Konfirmation hier vor all den Leuten stehst und auch gut dastehen möchtest, sondern was glaubst du ganz tief in deinem Inneren? Und was glaubst du vielleicht auch nicht? Wo hast du Zweifel? Die zweite Frage war, wo stehst du auf deinem Weg? Was hast du schon erlebt und wie nahe fühlst du dich Gott aktuell? Und die dritte Frage war, wo willst du hin? Was möchtest du eigentlich? Wärst du Gott gerne näher, aber hast das Gefühl, etwas hält dich zurück? Ich war sehr erstaunt, wie ruhig und konzentriert die Jugendlichen in dieser Viertelstunde waren. Und es haben wirklich alle haben fast so einen ganzen Roman aufgeschrieben. Und es war sehr cool, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht alles, was da drauf steht. Und ich bitte auch euch, dass ihr nicht zu Hause nachschauen geht oder diesen Zettel sucht oder so. Der ist nur für sie bestimmt, der ist nicht für euch. Ich glaube, dass dieser Vater für die Jugendlichen, aber auch für uns ein Vorbild sein kann. Den Jugendlichen kann es helfen, zu sehen, dass Jesus den Unglauben dieses Mannes nicht bestraft, sondern seinen kleinen Schritt des Glaubens belohnt und ihm hilft. Und für uns Eltern und Jugendarbeiter, wir können keine perfekten Vorbilder sein, auch wenn wir das vielleicht versuchen. Und ich glaube, alle, die schon ältere Kinder haben, wissen das auch. Und die Jüngeren wissen das bestimmt auch. Und vielleicht fragt ihr euch, wie soll das überhaupt gehen, wenn eure Kinder noch sehr klein sind? Fühlt ihr euch vielleicht manchmal auch überfordert? Und ich glaube, wir müssen und können keine perfekten Vorbilder sein. Aber ich glaube, wir können unseren Jugendlichen etwas vorleben. Und das ist für mich als Jugendarbeiter hier wichtig und ich glaube, das ist auch für euch als Eltern wichtig. Ich glaube, wir können vorleben, an wen wir uns wenden. Wo suchen wir Hilfe, wenn wir Hilfe benötigen? Und an wen wenden wir uns, auch wenn es uns gut geht? Am Ende ist das, was diesen stummen Geist austreibt, ist das Gespräch mit Gott. Sprachlosigkeit wird mit einem intimen Gespräch mit Gott geheilt. Und so möchte ich euch drei Dinge mitgeben. Hört nicht auf, für eure Kinder zu beten. Zeigt ihnen immer wieder, an welche Adresse ihr euch wendet, wenn ihr Hilfe braucht. Zeigt ihnen, auf wen ihr euch verlassen könnt. Und gebt ihnen Raum, diesen Glaubensschritt selber zu gehen, sodass sie selber vor Gott kommen und sagen können, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Amen.